Die Adventszeit, so haben wir zu Beginn des Gottesdienstes mit der Folie gelesen und gehört, ist eine Zeit der Sehnsucht. Wer Kinder hat, nicht nur dann, aber dann besonders, kann in der Weihnachtszeit erleben, in der Adventszeit, dass die Spannung steigt. Die Kinder, die Eltern auch, aber die Kinder hauptsächlich kommen in eine große Erwartung. Es wird gebastelt im Kindergarten oder in der Schule. Zu Hause wird vielleicht gebacken. Man versucht etwas zu basteln oder vielleicht auch einzupacken, was man für Mama, Papa, Oma, Opa gekauft hat, um ihnen eine Freude zu machen. Und wenn man dann Weihnachten die Situation unter oder beim Tannenbaum hat und die Spannung noch so ein bisschen gesteigert wurde, dass man sich Zeit lässt beim Essen und dass man erst abräumt beim Essen. Die Eltern kennen ja die Klaviatur, damit die Spannung noch einmal steigt. Und dann merkt man, wenn die Kinder die Geschenke auspacken, wie die Augen leuchten. Auch wenn sie bekommen, was sie sich gewünscht haben. Geschenke, die sie schon aus dem Katalog kennen, die sie vielleicht schon im Kaufhaus sogar in der Hand gehabt haben. Papa, Mama, das wünsche ich mir. Der Moment, wo es dann ausgepackt wird und ihr eigenes, ihr Geschenk ist, ist einfach wunderbar. Das ist nochmal ganz anders. Da leuchten die Augen, das ist einfach schön. Und selbst bei Teenagern haben sich vielleicht ein neues Phone gewünscht, ein Smartphone. Sie kennen es schon, obercool, alles ganz cool. Aber wenn sie dann diese schmeichelnde Oberfläche des gebürsteten Aluminiums leicht farbig eluxiert, ja, mit Panzerglasfolie vorne schon haben und die kühle Oberfläche streicheln, ich will nicht sagen, dass ihnen Tränen in die Augen kommen, aber ohne dass sie es merken, kann man ihnen ganz uncool Gefühle anmerken. Weihnachten ist so eine besondere Zeit. Die Adventszeit steigert die Spannung. Und dann kommt der Moment, wo man es erlebt und wo man es sieht, wo man es hat, wo es sich erfüllt, worauf man gewartet hat. Wir haben nur eine kurze Spanne von 4 Wochen, in der wir auf Weihnachten zuwarten, die Adventszeit. Das Volk Israel in Analogie, also in gleicher Beschreibung, wartete viele Jahrhunderte. Es war angekündigt, da kommt der Retter, der alles anders macht. Es war angekündigt durch die Propheten. Es wird von Gott ein Tag bereitet, wo in die Finsternis und Dunkelheit der Welt ein Licht kommt. Das Alte Testament, arabische Raum überhaupt, redet und erzählt die wichtigen Dinge immer in Bildern. Also nicht so eine analytische Sprache, wie wir sie vielleicht bei uns mittlerweile haben. Es wird alles in Bildern beschrieben. Und so ist auch das Licht in der Dunkelheit ein Bild. Da, wo Nacht ist und eine Kerze angezündet wird, ist es auch nicht mehr ganz finster. So ein Licht verändert es, hebt aber die Nacht nicht auf. Gibt aber im Dunkeln, in der Nacht, Hilfe beim Laufen, beim Lesen, beim Schauen. Das Licht war angekündigt. Es wird einer kommen, der wie ein Licht in der Dunkelheit die Dunkelheit zerreißt. Das ist dramatisch. Es bleibt nicht mehr finster, es ist ein Licht, eine Orientierung da. Und man hat gewartet. Man wusste, es ist jemand, der kommt aus der Nachkommenschaft Davids. Es war verheißen. Und wie das so ist, es gibt, wenn man über lange Zeit wartet, verdichtete Zeiten, wo durch politische Unruhen, durch politische Umstände man den Eindruck hatte, ist es jetzt schon soweit. Die Zeit verstrich und dann begann sozusagen davon berichtet dann das Neue Testament und da wollen wir uns heute einklinken. Dann beginnt Gott verdichtet mit seinen Vorbereitungen für den Tag, wo das Licht der Welt in diese Welt kommt. Auch Gott hat sozusagen eine Adventszeit, eine Zeit, in der er vorbereitet, Dinge arrangiert, damit der Erlöser, damit der Retter, damit das Licht der Welt kommt. Ich nehme uns heute Morgen mit in diese Geschichte, wie Gott, das ist nochmal spannend auch, wie Gott den Vorbereiter für das Licht vorbereitet. Wir haben das vielleicht noch nie so gelesen, weiß es nicht, aber auch der Johannes der Täufer, von dem wir wissen, er war der Vorläufer von Jesus, er war der, der Jesus vorausging, um auf ihn hinzuweisen. Und unvergleichlich ist immer noch in der Kunst sozusagen am Isenheimer Altar die Gestalt des gemalten Johannes, der mit einem überlangen Finger, mit einem geradezu verlängerten Zeigefinger unter dem Kreuz steht und auf den Gekreuzigten hinweist. Siehe das Lamm Gottes. Dieser Hinweischarakter, das war seine Botschaft, die Vorbereitung auf den Sohn, auf den Messias. Aber auch er selber, wenn wir in Lukas Kapitel 1 hineinlesen, er selber wurde in Analogie, also fast oder in, wir könnten sagen, in Gleichheit, parallel zur Verkündigungsgeschichte der Maria, die wir alle kennen, gibt es auch eine Verkündigungsgeschichte für ihn, für Johannes. Da laufen viele Dinge sehr parallel. Ich nehme uns einmal mit, Lukas Evangelium Kapitel 1 ab Vers 5. Ich lese jetzt mal flott durch und mach dann im Grunde die Anmerkung hinten drauf. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias aus der Priesterklasse des Abia und seine Frau von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott, wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren schon im vorgerückten Alter. Heißt übersetzt für uns heute, eigentlich konnte Elisabeth unfruchtbar auch keine Kinder mehr bekommen. Sie war schon, wir würden heute modern analytisch sagen, in der Menopause, da war nicht mehr viel zu machen. Und es begab sich, als er nach der Ordnung seiner Klasse Priesterdienst vor Gott tat, traf ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los, in den Tempel des Herrn einzutreten und das Rauchopfer darzubringen. Das ganze Volk aber stand zur Stunde des Rauchopfers draußen und betete. Zacharias war Priester und hatte einfach nach Plan, das ist hier ein bisschen kompliziert beschrieben, aber er war eingeteilt für die Schicht sozusagen am Rauchopfer und er sollte dort dienen. Während draußen alle Leute erwartungsvoll beten, dass der Priester heraustritt, um dann wieder das Rauchopfer sozusagen zu entzünden, nachzulegen, feierlich zu zelebrieren, da sozusagen in dieser speziellen Situation, da erschien ihm Zacharias, ein Engel des Herrn, der zur Rechten des Rauchopferaltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Wir dürfen jetzt nicht lesen, dass es hier um Angst geht, wie wir sie im psychologischen Sinne heute oft so definieren, dass man erschreckt und dann sozusagen Angst um sein Leben hat und fürchtet, weil man sich bedroht fühlt. Sondern dass, wenn im Neuen Testament von der Furcht gesprochen wird, in diesem Kontext, wenn es mit der direkten Begegnung zu Gott kommt, dann ist es ein, ja, ich glaube, da schwingt eine Menge Aufregung mit. Ein Gehemmtsein. Manchmal ist man ja so aufgeregt, das kennt man manchmal, da kriegt man kein Wort mehr raus, sagt man. Da wird man körperlich sozusagen in Schwingung gesetzt, jetzt nicht in Jubel, sondern wie in Erstarrung, ja, also eine Art Ehrfurcht, ein Ergriffensein der besonderen Art. Zacharias erschrak und Furcht überfiel ihn. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Immer dann, wenn Gott so erscheint und Menschen so wie in Starre fallen vor Schreck, löst Gott die Situation und das zeigt seine Liebe und seine ganze Menschenzugewandtheit. Fürchte dich nicht. Ist gut. Wir sagen heute alles gut. Cool down. Ja? Ich habe das damals noch anders gesagt, aber eigentlich ist das so die Richtung. Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er wird der Freude und Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und Berauschendes wird er nicht trinken, schon von Mutterschoß an wird er mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele Söhne Israels wird er bekehren zu dem Herrn, ihrem Gott. Und er wird vor ihm hergehen in Geist und Kraft des Elias, dass er der Väter Herzen zu den Kindern wende und der Ungehorsame zur Einsicht der Gerechten und zu den Kindern wende und Ungehorsame zur Einsicht der Gerechten, um dem Herrn ein bereitetes Volk zu schaffen. Also das ist eine Verheißung in Sprache von heute, wäre es vielleicht: Zacharias, ihr kriegt nochmal ein Kind, ein Jungen, mach dir keine Sorgen, er wird vor dem Herrn eine ganz große Nummer werden. Er wird Einfluss haben, er wird Spuren hinterlassen, er wird in der Vorbereitungszeit für den, der kommen soll, das ganze Volk sozusagen wie einen Acker aufbereiten, aufbrechen, dass das Gute, was kommen wird, auf guten Boden fällt. Was für eine Verheißung. Wenn man so ein Kind erwartet, dass mit so einer Verheißung geboren werden soll, auch für die Eltern eine spannende Sache. Aber Zacharias ist ja ein ordentlicher Priester, der nach der Ordnung arbeitet und der darauf trainiert ist, alles genau, richtig, korrekt und sauber zu erledigen. Und wenn jemand so eine ungewöhnliche, außergewöhnliche Botschaft bekommt, dass sein Kind so etwas Großes, Wunderbares, fast Unvorstellbares werden soll, dann kommt die Ordnung durcheinander. Und Zacharias ist eine ehrliche Haut und wendet also ein. Woran soll ich denn das merken und erkennen? Denn ich bin alt, mein Weib ist vorgerückt in ihren Tagen. Also, hallo, das mit dem Kinderkriegen war mal. Wie soll das gehen? Der Engel antwortete ihm und sagte, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, dir zu dir zu reden und dir diese Botschaft zu bringen. Siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und die Zeit wird sich erfüllen und bis zu dieser Zeit wirst du stumm sein. Ha! Eine eigenartige Botschaft, ein eigenartiges Zeichen. Zacharias war ganz bei den Fakten, ganz bei den biologischen Tatsachen. Er hat ja eigentlich nichts Verkehrtes gesagt, aber seine Antwort offenbarte, dass sein Herz kritisch ist. Dass er lieber fragt als glaubt, so könnten wir sagen. Er hat nichts Verkehrtes gesagt. Er hat nur gefragt, wie das gehen soll. Aber er wollte gerne ein Zeichen. Und so nimmt Gabriel, der Engel des Herrn, diese Situation und sagt, du wirst stumm sein bis zu dem Tag, wo es sich dann vollzieht und erfüllt hat, weil du nicht geglaubt hast. Ich mache mal hier einen kleinen Doppelpunkt. Wir lesen es heute nicht, aber dass ihr es mal lesen könnt, vielleicht in den nächsten Tagen, wenn ihr möchtet. Die parallele Geschichte zur Maria ist ähnlich. Der Engel kommt, taucht auf mit einer noch unglaublicheren Botschaft, wenn man so will. Er kündigt einer jungen Frau an, dass sie schwanger werden wird, dass der Geist Gottes sozusagen in ihr eine besondere Frucht hervorbringen wird und schaffen wird, dass sie die Mutter sein wird für den Sohn des Höchsten. Und die Antwort der Maria war, siehe die Magd des Herrn, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So unglaublich die Botschaft war, ihre Haltung war, in diese große Ankündigung, diese große Botschaft kann man entweder nur ablehnen oder der besonderen Situation sich glaubensvoll hinhalten. Sie hält sich als Zeugin des Glaubens dem Schaffen und dem Eingreifen Gottes hin. Zacharias war von der anderen Sorte. Er sagte, wie soll das laufen? Das kann gar nicht, das kann nicht gehen. Aber der Engel rückt nicht ab, sondern sagt, es wird passieren, nur du wirst in dieser Zeit stumm sein. Draußen wartete das Volk auf Zacharias. Sie verwunderten sich, dass er so lange im Heiligtum war. Als er aber heraustrat, konnte er nicht zu ihnen reden. Und da erkannten sie, dass er im Heiligtum eine Erscheinung gehabt haben muss. Er gab ihnen Zeichen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, kehrte er nach Hause zurück. Und nach diesen Tagen aber empfing Elisabeth seine Frau. Fünf Monate verbarg sie sich und sagte, so hat der Herr an mir getan zu der Zeit, da er herniedersah, meine Schmach ansah vor den Menschen, um sie wegzunehmen. Elisabeth wird tatsächlich schwanger. Sie verbarg sich 5 Monate, vielleicht um die kritische Zeit abzuwenden, vielleicht um sicher zu sein, dass alles gut gehen wird. Sie wird in der Tat schwanger und hat einen Mann, der nichts sagen konnte. Sie haben wahrscheinlich auf Zeichen oder auf Schreiben miteinander kommuniziert, aber eigentlich konnte er nicht reden, aber er erlebte und bekam mit, dass sich die Verheißung Gottes zu erfüllen begann. Es war noch nicht da, das Kind, aber es begann. Und die Verheißung nahm ihren Lauf. Und dann in Vers 57 heißt es, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr so groß erwies, freuten sie sich mit ihr. Erinnert ihr euch, was der Engel gesagt hatte? An dem Kind werden sich viele freuen. Hier war es so. Im Orient, in dem orientalischen Raum ist jedes Kind, das geboren wird, eine Freude, ein großes Fest. Bei uns auch so, nicht ganz so ausgeprägt, so geweitet, aber ist doch ein riesiges Fest, eine große Freude. Hier umso mehr, als dass eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte, plötzlich ein Kind bekommt. Eine riesige Freude, eine außergewöhnliche Situation. Wenn Gott eingreift und wenn Gott Dinge tut, gerade in Situationen, die so komplett ausweglos scheinen, wo man eigentlich vom Verstand, vom Kopf sagen muss, da bewegt sich nichts, da kann nichts passieren. Es ist eigentlich alles schon entschieden. Die Aussichten sind eher düster. Aber Gott hat eine Verheißung gegeben. Dann, wenn sie eintrifft, ist die Freude umso größer. Ist der Jubel da. Viele Verwandte und Freunde freuten sich mit Elisabeth, dass sie einen Jungen bekommen hat. Und es begab sich, am 8. Tag kamen sie, das Kind zu beschneiden und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Eigentlich gab man damals den Namensvater, den Namen des Opas, des Großvaters. Hier wollten sie den schon, war auch wahrscheinlich so abgeflachter Brauch. Man nahm den Namen des Vaters. Aber Einspruch. Da nahm seine Mutter das Wort. Sie konnte ja reden, Zacharias nicht. Da nahm seine Mutter das Wort und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Und man ergegnete ihr und sagte, niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen hat. Sie winkten nun seinen Vater herbei, wie er ihn nun nennen wollte. Und er verlangte ein Täfelchen und schrieb die Worte drauf, Johannes ist sein Name. Und an dem Moment, wo er draufschreibt, Johannes ist sein Name, willigt er ein, wenn auch ein bisschen spät, aber willigt er ein in das Wort, das der Engel ihm gesagt hat und erhält sozusagen mit seinem Herzen, mit seinem Glauben zu dem Wort Gottes sich selbst hin und sagt, ja, so soll es sein. Es ist das Kind, das angekündigt wurde, er soll Johannes heißen. Jetzt ziehen wir es auch durch. Er soll Johannes heißen und nicht Zacharias und nicht wie der Opa, sondern er soll Johannes heißen, so wie es der Engel wollte. Er soll Johannes heißen. Johannes heißt, dass Gott sich sozusagen gnädig erweist, dass die Gnade Gottes dort mit dem Menschen ist. Johannes ist sein Name und alle wunderten sich. Sogleich aber wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er sprach und pries Gott. Alle Nachbarn ringsum wurden von Furcht ergriffen, staunten und im ganzen Bergland von Judäa sprach man von allen diesen Dingen. Und alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Bis hierhin erstmal eine faszinierende Vorbereitungsgeschichte für den, der Vorbereiter sein soll. Einige Stichworte habe ich bereits genannt. Das erste Stichwort war, wenn Gott redet und Gott sein Wort gibt in die Ausweglosigkeit einer Situation, dann ist für uns ein wenig, wie soll ich sagen, die Möglichkeit gegeben, entweder dieses Wort der Verheißung mit Glauben zu verbinden. Glauben heißt nicht, dass ich annehme und mir einbilde und mir vorstelle, alles ist jetzt schon so. Glauben bedeutet, ich vertraue dem, der es mir sagt, dass er dafür sorgt, dass geschieht, was er verheißt. Glaube bezieht sich nicht nur auf das Wort, sondern gründet und wurzelt in dem, der das Wort gegeben hat. Der Engel sagt auch, ich bin ein Engel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich komme aus der unmittelbaren Nähe des Allerhöchsten, um dir das zu sagen. Aber für Zacharias war das nicht so beeindruckend. Ganz ehrlich, das ist es für uns oft ja auch nicht. Wir lesen das Wort Gottes und sind oft in kritischer Distanz dazu. Wir grübeln über das Wort Gottes. Manchmal zergrübeln wir das Wort Gottes. Und unsere Sicht der Dinge, unser Gefangensein im Hier und Jetzt ist so stark, dass wir nicht damit rechnen, dass Gott wirklich etwas Elementares anders machen kann. Er macht es vielleicht nicht so, wie wir wollen, aber er macht es. Das ist vielleicht die größte und schwerste Lektion für uns, dass wir uns mit dem Zeitmaß Gottes verbinden müssen. Wir leben in einer Zeit, wo wir glauben, alles geht sofort. Wir haben in allen Verträgen unseres täglichen Lebens Fristen. Es muss gleich geschehen. Denkt nur mal daran, wie es euch geht in diesen Tagen, wenn ihr an Kassen steht, die etwas länger als 3 oder 4 Personen sind. Da werden wir schon ungeduldig. Da kritisieren wir schon diesen unverschämten Service von dieser von diesem Einrichtungshaus. Die sollen gefälligst mal noch eine Kasse aufmachen. So lange Schlangen, das kann doch nicht sein. Wir haben verlernt zu warten. Damals ist es vielleicht üblicher gewesen zu warten. Nicht alles kam so schnell. Es ging auch nicht um so viele Dinge. Man lebte vielleicht auch viel mehr mit dem Rhythmus der Jahreszeiten, mit Frühjahr, Herbst und Winter. Man wusste bei den Tieren und auch bei den eigenen Familien, dass Tragzeiten, 9 Monate, 7 Monate, 12 Monate, je nachdem, es braucht alles seine Zeit. Dann erst kommt der Tag, wo man das Kind sieht oder wo die Herden und die Muttertiere in der Herde gekalbt haben oder ihre Kitzen gesetzt haben und dergleichen mehr. Gott verheißt und schickt sein Wort. Der Prophet Jesaja sagt es im Kapitel 55, es wird nicht leer zurückkehren. Wozu Gott es gesandt hat, dazu wird es auch kommen. Was Gott vorhergesagt hat, wird eintreten. Aber die Zeit, bis es geschieht, verrät er nicht. Das ist eine Zeit, in der es darum geht, sein Herz bei Gott und in Gott festzumachen, zu vertrauen. Das ist das andere Wort für Glauben. Glauben ist nicht nur für Wahrhalten, sondern Vertrauen, dass Gott mein Schicksal und sein Versprechen in der Hand hat und dass er es zum Ziel führt. Und ein zweites ist mir aufgefallen, das ist so eine, nicht jetzt die fette theologische Deutung, aber ich will sie uns einfach mal so sagen. Meine Beobachtung ist, dass dort, wo wir dem Wort Gottes eben nicht glauben und vertrauen, unser Lob und unser Dank und unser Beten verstummt. Zacharias wurde richtig stumm gemacht. Aber ich beobachte so bei mir selber, dass immer dann das Loben, Preisen, Danken, Jubeln und das Feiern Gottes leicht fällt, wenn man etwas sehnsuchtsvoll Erwartetes geschenkt bekommt. Wenn etwas geschieht, was froh stimmt. Wenn Gott ein Wort der Verheißung gibt, ist die Skepsis oft am Start. Mal schauen, wie es wird. Gott möchte unser Herz. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und das Interessante ist, dass nachher Jesus genau immer auf diese Schnittfläche zielt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Glaubst du das? Martha und Maria, die Geschichte mit dem Lazarus, der schon gestorben war. Habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst? Es ist diese Schnittfläche, auf die Gott immer wieder zielt, auf das Herz, auf die Frage, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich dich und deine Situation in der Hand habe? Und noch etwas an dieser Stelle. Wir glauben so oft, dass wenn Gott handelt und wenn Gott spricht, er die Situation verändert. In den wenigsten Situationen, in den wenigsten Begebenheiten verändert Gott die Situation. Gott ändert oft das Herz. Darauf zielt es. Zacharias musste warten, Elisabeth musste warten, bis der Tag der Geburt kommt. Und das Interessante ist, in dem dramatischen Geschehen um Zacharias und seinem Dienst, seinem Verstummen und der Geburt des Johannes, danach war Johannes erstmal ein Baby. Und man musste noch einmal warten. Vielleicht konnte man schon beobachten, das ist ein spezielles Kind. Aber so richtig die ganze große Verheißung, dass er nichts Berauschendes trinkt und dass er der Bußprediger in der Wüste wird, zu dem die Leute kommen und sich taufen ließen, um ihr Herz in Beugung vor Gott zu reinigen von Schuld und Sünde und dann dem Messias begegnen zu können. Das alles war damals auch noch Zukunftsmusik. Die mussten dann noch einmal, ja fast sogar noch länger warten. Aber Zacharias hatte sozusagen diese Lektion verstanden. Zacharias war vom Engel stumm gemacht worden und im Moment, als er dann wirklich es auf den Punkt bringen konnte, wo es darum ging, wie heißt nun das Kind? Der Auftrag des Engels war, er soll Johannes heißen. An der Stelle schwingt sich dann Zacharias ein und sagt, so soll es sein. Wie Gott es tut, so soll es sein. Und dann wird das Herz ruhig. Ich habe diese Woche eine kleine Begebenheit gehabt, über die ich mich dann, weil sie schief lief, in meinen Augen schief lief, ich habe mich sowas von aufgeregt, ich kriegte keine Ruhe in mein Herz. Wann immer irgend ich wieder lief, ich wurde immer wieder im Erinnern derselben kleinen Sache richtig wütend, richtig wütend. Ich fühlte mich betrogen, ich fühlte mich hintergangen. Und dann habe ich so, wie das manchmal so ist, ne, man nimmt ein Buch, schlägt's auf und dann steht da über die Kraft der Vergebung. Und das Erste, was ich gemacht habe, war das Buch zu. Weil ich wollte alles, bloß das wollte ich mir nun gerade nicht antun. Und ich saß dann da, hat das Buch zugemacht und dachte, jetzt oder nie. Ist nochmal aufgemacht über die Kraft der Vergebung. Und hab dann den Artikel gelesen. Und das Interessante war, in mir war alles gekämmt und gebürstet auf, nein, du hast recht. Und dann stand da drin, dass wir viele kleine Tode sterben können und müssen und dass wir manchmal Menschen, die an uns schuldig geworden sind, vergeben. Und dann habe ich das nur mit dem Kopf gemacht. Mehr ging ja gar nicht. War ja innen drin, im Herzen, war ja alles Wut, so, ne? Dann habe ich es mit dem Kopf vollzogen. Nur mit dem Kopf, der Herr, okay. Ich lege meine Wut nieder, ich lege meinen Anspruch nieder und in deinem Namen vergebe ich dem anderen und löse ihn von dem, was er falsch gemacht hat. Und es soll zwischen mir und dem anderen nichts mehr stehen. Ich verzichte auf mein Recht. Es war geradezu spürbar für mich, wie der Druck am Herzen nachließ. Für mich war spürbar, von dem Moment an war Frieden. Tauchte nie wieder auf im Kopf, ganze Woche nicht. Wenn wir uns einschwingen mit unserem Herzen, das Wort Gottes aufnehmen, vertrauen und glauben, was er uns sagt, dann kommt unser Herz und kann unser Herz zur Ruhe kommen. Die Situation muss sich nicht ändern. Aber mein Herz ändert sich darin. Und ich vertraue dem Höchsten. Ich vertraue Gott, dass er es richten wird. Zacharias, der aus der Situation kommend dann gesehen hat, wie er seine Stimme wiederbekam und wie Gott sich verherrlicht hatte an ihm mit seiner Verheißung, seine Elisabeth hat das Kind bekommen. Man hat gespürt, es soll ein besonderes Kind sein, viele Verheißungen waren da, sie haben erlebt, dass viele Freunde sich mit ihnen gefreut haben. Es war ein Wunder, dass sie nochmal ein Baby bekommen, dass sie so ein kleines Würmchen da in die Hände gelegt bekommen. Und dann findet Zacharias seine Sprache wieder und lobt Gott und preist Gott. Das könnt ihr dann nachlesen in den Versen 67 bis Vers 80. Das ist das Gebet, bekannt unter dem sogenannten Benediktus. Das will ich aber jetzt nicht vorlesen. Ich empfehle es euch einfach mal zum Lesen, zum Gebet. Vielleicht auch mal einfach eine Woche jeden Morgen zum Frühstück dieses Gebet lesen und beten. Einfach mal lesen, mit Zacharias dieses Gebet sprechen. In Vers 80 heißt es, das Kind wuchs und wurde stark im Geist Gottes. Und er war dann in der Wüste bis zu dem Tag, wo er auftrat. Schon als junger Kerl ist offensichtlich Johannes in die Wüste gegangen, eine Zeit der Vorbereitung, um dann wirklich der zu werden, der dann aufruft, das Volk zur Umkehr vorbereitet für das Auftreten des Messias. Fassen wir zusammen. Zacharias bekommt ein Wort von Gott und erlebt und erfährt, dass dieses Wort so unglaublich ist, dass es sich für ihn, wie soll ich sagen, wie eine Nachricht darstellt, die einfach nicht wahr werden kann. Er wird stumm darüber und muss durch die Schule, dass er mit seinem Herzen lernen muss, Gott zu vertrauen. Und auch wir, die wir hier und dann ein Wort Gottes empfangen, entweder in der stillen Zeit oder durch die Predigt oder durch einen Brief oder durch ein Bibelwort, das uns als Spruchkarte in die Hand fällt, wie immer wir auch selber, das ist nochmal eine Predigt ganz anderer Art wert, wie höre ich Gott reden, oder vielleicht können wir es auch mal bei Bibel Plus machen dann, aber dass da, wo wir ein Wort Gottes für uns persönlich als Zuspruch empfangen, ist Gott immer dabei, immer auf dem Sprung, immer in der Erwartung, vertraust du mir? Das Erste, worum es geht, ist, vertraust du ihm, dem Geber dieses Wortes? Das Wort selber, das Gott gibt, hat immer den Charakter, dass er etwas sagt, von dem wir wissen, es zielt auf eine bestimmte Situation. Wir wissen immer, es ist ein Zuspruch Gottes, der mich meint, der meine Situation, meine Lage meint. Aber wie es gehen soll, verrät Gott nicht. Das ist auch der Charakter von der Offenbarung. Gott öffnet den Blick, er gibt eine Verheißung, aber wie es sein wird, wissen wir nicht. Siehe, ich werde mit dir sein. Ich denke, ja, wie soll das jetzt gehen? Siehe, ich werde mit dir sein. Das, ja gut. Bis man spürt, dass vielleicht erst die Situation kommt, wo man sich von allen verlassen fühlt und dann fällt es einem ein, dass Gott gesagt hat, ich werde mit dir sein. Ich bin bei dir. Und wo man merkt, okay, das gilt. Nicht der Umstand gilt, sondern Gott ist bei mir. Ich bin nicht allein. Ich wünsche uns in dieser Adventszeit, dass wir von Zacharias und Elisabeth lernen, zu warten, zu vertrauen, was Gott verheißt und ihm zu vertrauen, dass er es tun wird, um dann mit seinem guten Geist zu entdecken, wie er das Verheißene auch realisiert. 2 Wochen ist Weihnachten, dann wird das Licht der Welt geboren, dann kommt der König aller Könige, dann kommt der Messias. Und wie kommt er? Wie macht Gott es? Als Kind in der Krippe, ohne echtes Zuhause, im Stall, übersehbar, so menschlich. So unköniglich das Licht der Welt. Gott löst sein Wort ein, aber dann doch wieder so anders, als wir das denken. Und die Frage dahinter ist nach wie vor dieselbe. Vertraust du mir? Glaubst du es mir? Glaubst du mir, dass dies der König ist? Glaubst du mir? Glaubst du mir, dass er das Volk erlösen wird? Und sie mussten ja noch einmal warten. Glaubst du mir? Und als dann der König am Kreuz gestorben war, ist die Frage immer noch dieselbe. Glaubst du mir? Vertraust du mir, dass er für deine Sünden gestorben ist? Vertraust du mir? Wer wartet und wer mit Gott wartet, wird in die Schule des Vertrauens genommen. Vertraust du mir? Und wenn ich Gott vertraue, dann fällt das Warten auch nicht mehr ganz so lang. Und nicht so schwer. Wie bei unseren Kindern. Wie viele Tage sind es denn noch? Noch 5-mal schlafen. Eine Hand schlafen. Es wird überschaubar. Dann lässt sich die Spannung aushalten. Warum? Weil es Papa gesagt hat. Warum? Weil es Mama versprochen hat. Auch Kinder vertrauen weniger dem Wort, sondern denen, die es gesagt haben. Gott lädt uns ein, in dieser Adventszeit ihm dort neu zu vertrauen. Amen.